wenn die Blutung einmal ausbleibt, dann kann man immer zuerst einmal einen Schwangerschaftstest machen, wenn man theoretisch schwanger sein könnte. Ansonsten, wenn der Zyklus sonst immer regelmäßig ist und plötzlich ändert sich die Dauer des Zyklus oder die Blutungslänge oder es kommt zu neu aufgetretenen Zwischenblutungen zum Beispiel, also wenn sich etwas vor allem verändert in einem sonst regelmäßigen Blutungsverhalten, dann ist das sicher ein Grund, den Facharzt aufzusuchen.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Kerstin Sommer und Peter Redl-Lenk.
Ich begrüße ganz herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Das Sprechzimmer G1.3. Und lieber Peter, heute wird's hormonell. Das heißt, wir schauen uns ein bisschen an den weiblichen Zyklus, PMS, alles was dazugehört, einfach Lebenszyklus Frau. Und da haben wir heute wieder zwei ganz besondere Gäste, die du uns jetzt vorstellst.
Danke, liebe Kerstin, für den Einstieg. Ja, heute wird es hormonell. Das heißt für mich im Umkehrschluss, ich werde unglaublich viel lernen. Und auf das freue ich mich jetzt schon. Wir haben zwei wunderbare Gäste, nämlich Frau Primaria, Clinical Associate Professorin, Doktorin Susanne Schubert. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Unsere Zuhörerinnen kennen dich ja schon von Folge 45, die Starthilfe ins Leben mit der Hebamme Caroline Emsenhuber. Eine wunderbare Folge. Und du hast heute an deiner Seite die Frau Oberärztin Doktorin Verena Heinig. Hallo Verena, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Und wir haben eine Premiere, Kerstin.
Wir haben eine Premiere. Wir haben ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörerfragen mitgebracht, die wir im Sommer, glaube ich, gesammelt haben auf Social Media. Und die möchten wir natürlich heute beantworten. Ich weiß nicht, sollen wir gleich mit der ersten mal starten?
Ich würde gern mit der ersten starten, weil was ist PMS? Da bin ich nämlich wirklich schon gespannt, was ist PMS? Wer möchte von euch beginnen?
Also ich kann gerne beginnen.
Susanne.
Das ist eine Abkürzung. Wir sind ja immer häufiger mit Abkürzungen konfrontiert in der Medizin. Und man kann nicht erwarten, dass jeder Mensch alle Abkürzungen kennt, auch nicht alle Ärzte. Und PMS ist das prämenstruelle Syndrom. Prämenstruell, das steckt schon im Namen, dass das meistens vor der Regelblutung auftritt. Ich glaube, um über dieses Thema zu sprechen, sollten wir ganz kurz einmal darüber reden, wie läuft der weibliche Zyklus ab? Welche Hormone sind notwendig? Und man kann sich das wie einen Computer mit verschiedenen Schaltebenen vorstellen. Ganz oben im Gehirn die oberste Ebene, der Hypothalamus, der Hormone ausschüttet, die die Hypophyse anregen, die wieder zwei Hormone ausschütten. Das sind das LH, das luteinisierende Hormon, und das FSH, das follikelstimulierende Hormon. Und diese beiden Hormone wirken dann auf den Eierstock, also auf das Ovar, wo die weiblichen Steroidhormone produziert werden. Und das sind das Östrogen und das Gestagen, also das Gelbkörperhormon. Und wir können den weiblichen Zyklus in zwei Teile einteilen. Der erste Teil ist die Follikelphase. Das beginnt in der Regel mit der Monatsblutung. Also das kann man ganz leicht erkennen, das ist ganz klar. Der erste Tag des Zyklus ist quasi der erste Tag der Blutung. Und diese erste Phase ist durch das Östrogen gesteuert quasi. Wenn das Östrogen ansteigt, dann kommt es irgendwann zu einem Anstieg des LH und das führt dann zum Eisprung. Und der Eisprung leitet die zweite Zyklushälfte ein. Das ist dann die Gelbkörperphase oder die Lutealphase genannt. Und in dieser zweiten Zyklushälfte sind die Gelbkörperhormone oder Gestagene, das Progesteron führend, das quasi im Eierstock, das auch im Eierstock gebildet wird. Und das sinkt dann am Ende der Blutung ab. Und wenn diese Hormone, also das Progesteron und das Östrogen absinken, bevor die nächste Blutung kommt, das ist der Zeitraum, wo dann das PMS auftritt.
Genau, und von den Symptomen, die da auftreten können, das ist sehr vielfältig. Also viele Frauen haben körperliche Symptome, fühlen sich abgeschlagen, haben auch berichten über Wassereinlagerungen zum Beispiel und fühlen sich einfach nicht so leistungsfähig, wie sie sonst sind. Konzentrationsstörungen können vorkommen. Das gehört jetzt schon zu den zweiten Symptomen, nämlich zu den psychischen Symptomen. Also es kann bis hin zu Stimmungsschwankungen und sogar depressiven Verstimmungen gehen. Und da sind wir gleich bei einer Untergruppe, die zum Glück nur selten auftritt, nämlich das PMDS, das prämenstruelle dysphorische Syndrom. Das ist wirklich mit starken psychischen Symptomen vergesellschaftet. Und die Frauen leiden da wirklich sehr, sehr stark drunter. Meistens treten diese Symptome in der Lutealphase auf, aber großteils ist es so in den Tagen oder der Woche vor der einsetzenden Menstruationsblutung. Und ganz typisch für diese PMS-Beschwerden ist, dass die eigentlich mit Einsetzen der Regelblutung oder ein bis zwei Tage später dann wieder völlig verschwinden. Und das PMS insgesamt ist relativ häufig, also so ganz leichte Symptome berichtet ja fast jede Frau, mit der man sich unterhält, dass sie da vielleicht aber merkt im Zyklus. Und dann kommt es halt wirklich darauf an, wie stark ausgeprägt diese Symptome sind, ob die Frau einen sehr starken Leidensdruck hat, ob man da wirklich auch irgendwie sie unterstützen kann.
Und es ist so, wie ich gesagt habe, im Hirn ist quasi die Steuerungszentrale und die Hormone, die im Eierstock produziert werden, die wirken dann wieder im Gehirn. Und das heißt, wir haben im Gehirn Rezeptoren für das Östrogen und das Progesteron. Das heißt, diese Geschlechtshormone, die interagieren auch mit den Neurotransmittern im Gehirn, zum Beispiel mit dem Serotonin. Und das ist eine mögliche Erklärungsursache für die psychischen Symptome während des PMS. Das heißt einfach, dass unser Körper ganz eng zusammenarbeitet. Und bei manchen Frauen ist es so, dass das Gehirn einfach besonders sensibel reagiert auf diesen Abfall der Hormone. Das wäre die Erklärung für die psychischen Symptome. Man muss dazu natürlich sagen, dass wir jetzt da schon über unseren Tellerrand als Gynäkologinnen drüber hinausschauen und dass das einfach ganz viele Fachgebiete betrifft.
Also ich habe jetzt schon viel gelernt. Also ich muss kurz wiederholen, also Östrogen und Gestagen ist mir jetzt in Erinnerung geblieben und diese Hormonschwankungen, die sich dann auswirken können eigentlich auf Körper, Energie und auch Stimmung. Und ihr habt es eigentlich schon recht viel genannt, aber es ist eine von den Fragen hier gewesen, dass vor allem ganz besonders viele Frauen starke Stimmungsschwankungen verspüren und diese für sie auch sehr unangenehm sein können, auch fürs Umfeld. Und was es da für Möglichkeiten gibt, da zu unterstützen.
Da habe ich gelernt, wenn ich es richtig verstanden habe, Verena, das ist dieses prämenstruelle dysphorische Syndrom. Wenn es wirklich ausgesprägte, starke Stimmungsschwankungen sind, die bis zu einer Woche vor Eintreten der Menstruation auftreten können und mit Beginn der Menstruation oder spätestens nach zwei Tagen verschwunden sein sollten.
Das ist das Typische, okay. Dass es damit dann aufhört.
Okay, sehr spannend, habe ich nicht gewusst, dass das einen eigenen Namen hat. Und was kann man tun? Ne?
Ja, was? Und auch das Umfeld.
Okay. Gut, was kann man dagegen tun? Es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Wenn man jetzt gleich nicht ganz stark in den ganzen Zyklus eingreifen möchte, ist eine Sache, die man den Frauen empfehlen kann, den Mönchspfeffer des Agnus Castus zu probieren, weil das den Zyklus reguliert und dafür eine gewisse Stabilität sorgen kann. Und man könnte, also das funktioniert nicht von einem Tag auf den anderen, das sollte man schon mal 3 Monate wirklich durchnehmen. Ist ja ein wirklich schon sehr altes Präparat, schon in der Antike ist der Mönchspfeffer erwähnt worden als hilfreich für die Frauen und eben ein Präparat, das einmal, also wenn man nicht gleich Medikamente nehmen möchte, eine gute Option darstellt, um das zu versuchen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, dass das nicht allen Frauen hilft. Und wenn man nach 3 Monaten immer noch keine Verbesserung merkt, dann kann man überlegen, ob man vielleicht, gerade wenn es wirklich um das PMDS geht, was ja wirklich sehr belastend sein kann für die wenigen Frauen, die das in einer sehr stark ausgeprägten Form haben, weiß man, das hat die Susanne vorher ja schon erklärt, dass das Serotoninsystem irgendwie da einen Zusammenhang haben dürfte mit diesen Symptomen. Und man weiß, dass Antidepressiva da helfen können. Die kann man ganz niedrig dosiert einsetzen und wirklich nur in der zweiten Zyklushälfte. Und es ist da so, dass da die Antidepressiva nicht längere Zeit brauchen bis zum Wirkeintritt, sondern da wirken sie wirklich sofort. Und da gibt es ja gute Erfahrungen damit. Aber wirklich nur für die Frauen, die ganz starke BMDS-Symptome, also wirklich starke psychische Symptome, vor allem depressive Symptome haben. Generell kann man eigentlich den Frauen schon empfehlen, dass immer Sport, also Bewegung hilfreich ist, Stress reduzieren ist hilfreich, um diese Symptome zu lindern und natürlich gesunde, ausgewogene Ernährung ist hilfreich. Es gibt auch Daten, dass Vitamin D etwas helfen könnte und auch Vitamin B6 wird immer wieder erwähnt. Also da gibt es aber Tipps von der Ernährung her, was man machen kann. Und nachdem das Ganze ja doch immer mit Zyklus, also mit Hormonschwankungen im Zyklus zusammenhängt, ist ein Ansatzpunkt auch, den Zyklus quasi diese Schwankungen ruhig zu stellen und eine Pille zu geben. Da ist vor allem, kommt es immer ein bisschen darauf an, welche Pille man nimmt. Und da gibt es von dem Gestagen Trospirenon her auch positive Daten, dass das was helfen könnte. Aber es ist die Studienlage, muss man insgesamt sagen, nicht ganz eindeutig. Und es ist ein schwieriges Thema und man muss sicher für jede Frau da individuell schauen, wie man sie am besten unterstützt.
Ich finde super, dass Sport genannt wurde. Ich versuche mich immer in dieser Phase selbst auszutricksen, weil ich mache da nicht so gern Sport und dann gehe ich erst recht laufen, merke aber, dass es mir dann immer besser geht. Also das ist schon ein großer Punkt, den sich, glaube ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können. Was ich auch spannend finde, ist Mönchspfeffer. Ich glaube, das von dem hat man auch immer wieder gehört. Habt ihr mit dem gute Erfahrungen gemacht? Gibt es da auch Evidenzbasierung dazu? Weil das war auch eine von unseren Zuhörerinnen-Fragen.
So ganz generell ist es sehr schwierig, hier eine objektive, hochqualitative Datenlage herauszufinden. Also es gibt zum Thema Mönchspfeffer schon randomisierte Studien, auch eine Meta-Analyse habe ich gefunden, die 17 Studien verglichen hat, aber hier ist eben die Qualität schlecht. Es wird gegen Lifestyle-Modifikation verglichen, es wird gegen die Pille verglichen. Also es ist eine sehr heterogene Datenlage. Insgesamt scheint es schon so zu sein, dass der Mönchspfeffer sich günstig beim PMS auswirkt. Und was man schon sagen kann, es gibt jedenfalls keine schweren Nebenwirkungen.
Ich finde den Tipp von der Verena super, es 3 Monate zu probieren. Und wenn ich merke, es hat überhaupt keine Wirkung, dann einen Schritt weiter zu gehen. Wenn ich schon darüber spreche, einen Schritt weiter zu gehen, wohin sollte ich mich denn überhaupt wenden?
Also grundsätzlich sind schon die niedergelassenen Gynäkologen die ersten Ansprechpartner für diese hormonellen Probleme, die ja die Frauen generell begleiten und auch kennen. Und in erster Linie sollte man mal mit seinem Gynäkologen Kontakt aufnehmen, wenn man wirklich unter solchen Symptomen leidet.
Und weil du gesprochen hast von einem leichten Antidepressiva, das sofort wirkt, nur in dieser Zeit, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, der Gynäkologe darf auch ein Antidepressiva dann verschreiben oder ja, also das ist schickt sicher, er dann weiter?
Ja, also ich denke, dass wir da eben sehr über einen interdisziplinären Bereich sprechen und dass es hier auch Neurologen gibt, die sicher hier sehr viel Erfahrung haben. Es gibt ja ganz viele Themen, die unsere gemeinsamen Fachrichtungen betreffen und da ist sicher nicht jeder Gynäkologe sicher in der Verschreibung von Neuropharmaka. Mhm. Ganz generell möchte ich sagen, dass prinzipiell, was die Hormone betrifft, die Betreuung eigentlich im niedergelassenen Bereich stattfindet, also beim niedergelassenen Facharzt in aller Regel.
Okay.
Es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass man einfach sich zu seinem Gynäkologen hinwendet, wenn Themen bestehen, wo man sich unsicher ist, dass man da einen Termin ausmacht, die Themen bespricht und dann schaut, dass man eine Lösung findet.
Genau, das ist auch wichtig, dass quasi der Gynäkologe kennt dann seine Patientinnen oder ihre Patientinnen und hier ist auch eine kontinuierliche Betreuung gewährleistet. Wir im Krankenhaus in unserer Abteilung haben jetzt keine spezielle Hormonambulanz. Also wir lernen natürlich alle in der Facharztausbildung die Endokrinologie und wir sind auch tagtäglich damit konfrontiert. Wir haben ja ganz viele Patientinnen, die Erkrankungen aus dem hormonellen Kreislauf haben. Wir operieren Patientinnen mit onkologischen Erkrankungen, wo sich dann oft das Thema der Hormone stellt. Aber in unserem Versorgungsauftrag ist es jetzt nicht so, dass wir eine spezialisierte endokrinologische Ambulanz haben.
Eine Frage von unseren Zuhörerinnen ist nur, wann sollen Zyklusunregelmäßigkeiten medizinisch abgeklärt werden? Also wann spricht man von einem unregelmäßigen Zyklus oder von einer Zyklusstörung und ab wann, sagt sie, sollte man sich das anschauen lassen?
Ich glaube, da hake ich schön ein. Ich glaube, wir haben gar nicht definiert, wie lange ist denn eigentlich ein normaler Zyklus, ja, unter stimmt. Anführungszeichen. Was ist normal und was ist eigentlich abnormal?
Also der Zyklus sollte prinzipiell regelmäßig sein. Das heißt, dass die Blutung etwa alle 25 bis 35 Tage einsetzt und dann für einige Tage bis zu einer Woche etwa dauern kann. Gerade bei jungen Mädchen am Anfang der reproduktiven Phase ist es so, dass der Zyklus sehr unregelmäßig sein kann. Also junge Mädchen haben oft einen unregelmäßigen Zyklus. Das ist auch am Ende der reproduktiven Phase so, dass Richtung Prämenopause der Zyklus wieder unregelmäßig sein kann. Und es gibt ganz viele Veränderungen im Körper, die zu einer Unregelmäßigkeit führen können. Wenn die Blutung ausbleibt, eine der häufigsten Ursachen ist eben eine Schwangerschaft. Also quasi, wenn die Blutung einmal ausbleibt, dann kann man immer zuerst einmal einen Schwangerschaftstest machen, wenn man theoretisch schwanger sein könnte. Ansonsten, wenn der Zyklus sonst immer regelmäßig ist und plötzlich ändert sich die Dauer des Zyklus oder die Blutungslänge oder es kommt zu neu aufgetretenen Zwischenblutungen zum Beispiel. Also wenn sich etwas vor allem verändert in einem sonst regelmäßigen Blutungsverhalten, dann ist es sicher ein Grund, den Facharzt aufzusuchen.
Haben da zum Beispiel Stress, also so psychologische Faktoren, auch einen Einfluss auf die Dauer des Zyklus und die Regelmäßigkeit?
Wir haben ja schon beim PMS-Sitz gehört, dass die Östrogene und Gestagene auch im Gehirn Rezeptoren haben und dass das alles zusammenspielt. Also natürlich kann sich auch starker Stress hier auf unseren Zyklus auswirken. Und wir kennen das ja zum Beispiel auch von der Anorexie, dass da der Zyklus komplett ausbleiben kann, wenn da quasi wirklich keine Ressourcen oder Reserven mehr zur Verfügung stehen. Ja.
Also eine gesunde Ernährung, Bewegung und Stressreduktion hilft nicht nur, um die Symptome beim PMS zu reduzieren, sondern sorgt dafür einen regelmäßigen Zyklus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oder dann ist die Zyklusregelmäßigkeit.
Im Idealfall kann man es damit auf jeden Fall positiv beeinflussen, aber es ist natürlich nicht immer so einfach, den Stress komplett zu vermeiden, ja. Sich immer ausreichend zu bewegen und gesund zu ernähren. Aber wir wissen, dass das den Zyklus positiv beeinflusst. Ja.
Lieber Peter, bist du jetzt mit PMS gut ausgerüstet? Fühlst du dich damit sicher und wohl?
Fühle ich mich sicher und wohl, ja. Es geht ja in erster Linie um unsere Zuhörerinnen. Ja. Und es ist eine Frage beim PMS, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das nicht ein Mann geschrieben hat, nämlich, wie kann man die Frau bei PMS unterstützen? Und ich glaube, das ist, das war ein Mann.
Ja, das klingt so.
Der vielleicht auch leidet. ich weiß es nicht, ja. Aber welchen Einfluss haben die PartnerInnen bei der PMS oder was kann man Gutes tun?
Also ich würde sagen, wenn man die Frau dann noch zusätzlich unter Druck setzt und sie noch mehr stresst, dann hat das natürlich einen negativen Effekt. Ansonsten alles, was die Verena schon genannt hat,
mit unterstützt.
Einfach ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, gemeinsam Sport treiben, auch ein bisschen Verständnis, weil das ist eine physiologische Veränderung im Körper der Frau und es ist wichtig, glaube ich, auch das Verständnis und dass man das nicht per se pathologisiert.
Das finde ich ein super Punkt, Verständnis zu zeigen in der Phase. Ja. Also diese Woche vor dem Einsetzen der Menstruation nicht alles zu ernst nehmen, vielleicht du nichts zu wissen.
Nein, ich kenne das leider. Aber ich kämpfe jedes Mal aufs Neue dagegen an.
Okay.
Aber ich habe jetzt noch eine Frage, die hätte ich fast vergessen, weil das hat mich eine Kollegin heute gefragt, wie das ist, wenn mehrere Frauen miteinander arbeiten, dass sich die Zyklen teilweise aufeinander einstimmen können. ob das ein Phänomen ist, ob da was dran ist oder ob das eigentlich nicht stimmt, weil das hört man ja immer wieder. Warum haben im Büro jetzt auf einmal alle gleichzeitig die Periode? Wie funktioniert, also, das ist mir heute noch, ist mir als Frage mitgegeben worden.
Ah, okay. Ja, also, das dürfte wirklich so sein, dass Frauen, die gemeinsam leben, in einer Gruppe oder in einer Familie, dass sich der Zyklus angleicht und anpasst.
Schon spannend. Ja. Ich würde nämlich jetzt, wenn wir so PMS abgeschlossen haben, würde ich ein bisschen weitergehen zur Periode. Wir haben jetzt schon vieles genannt, was gut bei PMS hilft, also auch Sport, Ernährung etc. Eine Frage, die gestellt worden ist, ist, welche Schmerzen sind bei der Periode normal und ab wann sollte man das medizinisch abklären lassen?
Also Schmerzen prinzipiell können auftreten, wodurch treten die Schmerzen auf? Bei der Blutung wird quasi die Schleimhautschicht, die sich aufgebaut hat, in der Lutealphase abgestoßen und die Gebärmutter ist ein Muskel und dieser Muskel kontrahiert sich, um die Schleimhaut auszustoßen. Und das kann natürlich Schmerzen machen. Das ist prinzipiell etwas Physiologisches. Und man kann und man darf und man soll hier Schmerzmittel anwenden. Das ist auch etwas, denke ich, bei jungen Mädchen wichtig. Wir sehen immer wieder junge Mädchen, die aus der Schule geschickt werden wegen starken Regelschmerzen. Also auch bei sehr jungen Frauen sollte man hier nicht auf Schmerzmittel verzichten. Die sollten oder die dürfen verabreicht werden bis zu einer ausreichenden Schmerzlinderung. Also das ist prinzipiell ist der Schmerz normal. Abklärungsbedürftig ist es, wenn sich die Schmerzqualität ändert, wenn der Schmerz sehr lange dauert, also über 3 Tage, wenn Schmerzen zum Beispiel beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen dazukommen und mit normalen Schmerzmitteln quasi keine ausreichende Schmerzstillung erreicht werden kann, dann werden das sicher Gründe, das abklären zu lassen. Schmerzen prinzipiell bei der Menstruation werden von über 90% aller Frauen angegeben und das ist also prinzipiell etwas Physiologisches.
Okay. Das führt mich schon wieder zu meiner nächsten Frage. Abgesehen von Schmerzmitteln, es ist natürlich auch eine Frage vom Publikum, ob es evidenzbasierte, nicht medikamentöse Maßnahmen gegen Periodenschmerzen gibt, mit ob wirklich Wärme, Ernährung, Bewegung da so hilfreich ist.
Also wir wissen einfach, dass Bewegung durch die verbesserte Durchblutung der Gebärmutter da dazu führen kann, dass sich diese Krämpfe auch lösen. Also das macht wirklich Sinn, weil oft neigt man ja dann dazu, dass man sich ins Bett legt und nicht bewegt. Aber gerade da ist es wichtig, sich zu bewegen und das kann wirklich was bringen. Wir wissen auch, dass Magnesium unterstützend wirken kann. Das kann man schon vor der Periode einnehmen. Und die Wärme hat auch wirklich einen Effekt. Ja, das ist bekannt. Man kann Wärmepflaster verwenden oder auch einfach ein Thermophor auflegen. Und es gibt auch Daten, dass Physiotherapie hilfreich sein kann. Auch Yoga dürfte sich positiv auswirken, auch wahrscheinlich wieder über die Bewegung und Entspannung, die da dadurch herbeigeführt wird. Und sogar von der Akupunktur gibt es positive Studien, dass das hilfreich sein kann.
Ausreichend beantwortet,
ja,
hätte ich gesagt,
absolut.
Oder?
Also auch Dinge, die, also Akupunktur habe ich zum Beispiel noch nie in dem Sinn gehört, finde ich voll spannend. Magnesium hat man irgendwie immer im Hinterkopf, dass das wäre eigentlich so etwas Einfaches, was man verwenden könnte, denke ich gerade nach. Also, weißt du?
Ich glaube, du nimmst halt einiges mit. Also
absolut.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Was noch ein großes Thema war bei den Fragen ist, wenn man jetzt auf den Sport sieht, zyklusorientiertes Training. War die Frage, ob da was dran ist, ob man wirklich Sport und Ernährung an die jeweilige Zyklusphase anpassen sollte. Und ich muss sagen, auf Social Media sieht man dazu recht viel. Von wegen wirklich jede Zyklusphase, man sollte in der Phase Yoga machen, in der Pilates. Ja, ja, in der macht man Krafttraining, das sollte man während der Periode nicht machen. Und die Ernährung wird dann auch komplett drauf adaptiert, mit ganz exquisiten Rezepten und so. Und da ist die Frage, ist das wirklich hilfreich? Ist da was dran? Könnt Sie uns da Klarheit verschaffen?
Also ich denke, es ist natürlich schon was dran, weil es betrifft über 50% der Weltbevölkerung mindestens einmal pro Monat. Ich bin nicht sicher, ob der Begriff zyklusorientiertes Training der richtige ist, weil das würde ja bedeuten, dass sich das Training ausschließlich nach dem Zyklus richtet. Der korrekte Begriff wäre hier, glaube ich, zyklusoptimiertes Training, dass man quasi ein Training macht und das durch die Phasen des Zyklus noch besser optimiert wird. Der erste Schritt dafür ist sicher einmal, dass man den eigenen Zyklus monitiert. Das heißt, dass man überhaupt sich einmal bewusst ist, in welcher Zyklusphase ist man und dass man selbst einmal beobachtet, wie geht's einem beim Training. Prinzipiell auch hier wieder ist es ein Bereich, der wahrscheinlich genauso gut durch einen oder noch besser durch einen Sportmediziner beantwortet werden könnte. Auch hier haben wir ein bisschen über den Tellerrand geschaut und es dürfte so sein, dass in der Follikelphase, also in der ersten Phase, die Frauen eben besonders einerseits motiviert sind und dass hier einerseits das Krafttraining offensichtlich zu besseren Erfolgen führt, also dass es zu einem schnelleren Muskelaufbau kommt. Auf der anderen Seite dass Frauen hier auch etwas mutiger sind. Das heißt, in Wettkampfsportarten, dass offensichtlich hier teilweise auch bessere Erfolge erzielt werden können. Dann während des Eisprunges dürfte es von Vorteil sein, vor allem die Koordination zu trainieren und dann in der Lutealphase vor allem auf die Ausdauer. In die Lutealphase würde auch das PMS fallen. Wir haben das vorher schon ein bisschen besprochen. Man kann das auch ein bisschen bewusst verwenden, um, ich sage jetzt einmal, den inneren Schweinehund zu trainieren. Das heißt, man kann es auch bewusst verwenden, hier gegen seine eigentliche Intuition drüber zu gehen und hier bewusst zu trainieren. Und was auch etwas ist, das in dieses Thema reinspielt, denke ich, ist die Verletzungsgefahr. Also Frauen haben ein vielfach erhöhtes Risiko im Vergleich zu Männern, zum Beispiel für Kreuzbandrisse. Und auch das wurde in der Sportmedizin natürlich untersucht, in welcher Zyklusphase die häufigsten Sportverletzungen sind. Das dürfte um den Eisprung herum sein. Es gibt sowohl Studien, dass Verletzungen häufiger in der Follikel- als auch in der Lutealphase sind. Für die Follikelphase spricht ein bisschen, dass durch das Östrogen die Gelenke etwas laxer sein dürften. Hier ist die Datenlage aber nicht ganz klar. Also ich denke, insgesamt ist es sicher positiv, in jeder Phase des Zyklus Sport zu treiben und hier einfach auf die persönlichen Bedürfnisse ein bisschen einzugehen.
Du tragst ja Fitnessuhr, Kerstin.
Stimmt, ja.
Ja, trackst du da, ist jetzt eine sehr intime Frage, aber trackst du da deine sportliche Aktivität?
Absolut.
Und mehr?
Nein, ich habe eine eigene App für zum Beispiel Zyklus.
Wirklich?
Ja, ja.
Und wenn du da einen Trainingsplan aktivierst, ist dieser Trainingsplan mit der Zyklus-App verknüpft und erstellt dir ein eigenes? Das noch nicht.
Nein.
Aber das wird kommen.
Aber nein, ich kann dir sagen, ich merke das. Ich betreibe Krafttraining und ich merke immer, also ich kann recht gut Kreuzheben mit so 110 Kilo und die Woche vor der Periode schaffe ich 90 Kilo. Und da weiß ich, okay, schaue ich meine Zyklus-App, da ist was. Aber okay. Das ist so mein erster Hinweis. Aber finde ich spannend, deine Idee, muss ich ehrlich sagen.
Ja, vielleicht ist das eh schon hinterlegt, das ist spannend.
Was ich jetzt sagen wollte, ist, mir gefällt der Begriff zyklusoptimiertes Training total gut. Das ist bei mir hängen geblieben. Und weil ganz kurz genannt worden ist, also den Zyklus wirklich beobachten, erlebt ihr das in der Praxis häufig, dass die Patientinnen wissen, wo sie im Zyklus stehen? Oder ist das meistens so, ich weiß nicht so genau. Und wenn ihr das so erlebt, was werden da hilfreich? Ich meine, ich habe jetzt eine App genannt, mit der bin ich sehr zufrieden.
da verändert sich gerade was, oder?
Ja, ich glaube, also das Bewusstsein für den weiblichen Zyklus oder für die Hormone ist heute viel mehr da, als es das früher war. Mhm. Und viele junge Frauen kennen ihren Zyklus sehr gut. Und diese Apps sind da schon hilfreich, muss man ganz ehrlich sagen, weil sie ein Tool sind, das man irgendwie immer dabei hat und wo man das selber ganz gut eingeben kann. Und wie die Kerstin gerade schon gesagt hat, auch schnell mal schauen kann, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Und dann vielleicht wirklich mal einen Rückschluss ziehen kann, aha, vielleicht geht es mir deshalb gerade nicht so gut. Mhm. Und also das beobachten wir schon, dass viele junge Frauen da ihren eigenen Zyklus gut kennen. Und früher waren die hormonellen Kontrazeptiva gefühlt weiter verbreitet oder haben mehr junge Frauen die Pille eingenommen, als das heute der Fall ist, weil durch die Pille ja der natürliche Zyklus durch die Substitution von den Östrogenen und Gestagenen in den kombinierten Pillen ja eigentlich ausgeschalten wird. Und da man das sicherlich nicht so wahrnehmen kann, wie wenn man keine Pille einnimmt. Mhm. Mhm.
Kerstin.
Ich glaube, wir haben...
Wir sind mit den Fragen der Zuhörerinnen, was die Periode und Zyklus betrifft, durch.
Ich hätte ich nämlich jetzt auch gesagt,
super,
ja.
Super, wenn wir zwar einer Meinung sind, dann ist das sehr schön.
Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Lebenszyklusphase der Frau. Was sagst du dazu?
Gute Idee.
Und zwar ist das die Menopause. Und die Frage dahingehend war, warum verändert sich der Körper in der Menopause und was hilft beim Abnehmen oder Wohlbefinden ohne Hormonersatz? Also eigentlich sind es zwei Fragen, da entschuldige ich mich gleich.
Gibt es die Menopause? Ist da vorher noch ein bisschen was? Oder?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage.
Also unter der Menopause versteht man eigentlich einen Zeitraum. Das heißt, das ist die letzte reguläre Blutung plus 12 Monate danach, in denen keine Blutung mehr auftritt. Das weiß man natürlich zum Zeitpunkt der Blutung nicht, dass es die letzte sein wird. Davor ist die Prämenopause, wo die Zyklen etwas unregelmäßiger werden können, wo nicht in jedem Zyklus ein Eisprung stattfindet, wo die Blutungen teilweise auch sehr stark sein können durch diese hormonelle Dysbalance. Das Klimakterium ist quasi der Zeitabschnitt zwischen der Menopause, also diesen 12 Monaten, und dem Senium. In diesem Bereich nimmt die Hormonproduktion der Eierstöcke schon ab, aber ist noch vorhanden. Und der letzte Lebensabschnitt ist dann quasi das Senium, so etwa ab 65, wo bei den meisten Frauen gar keine Hormone mehr produziert werden.
Bis zu welchem Zeitpunkt ist es möglich, schwanger zu werden?
Solange man einen Eisprung hat.
Solange man einen Eisprung hat.
Und natürlich die Chance oder die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, je nachdem, wie man das möchte, nimmt deutlich ab, aus verschiedenen Gründen, weil auch die Eizellqualität immer schlechter wird, selbst wenn es zum Eisprung kommt. Und das wird dann einfach immer unwahrscheinlicher. Aber theoretisch kann man schwanger werden bis zum letzten Eisprung.
Und was für Lebensalter? Kann man das ein bisschen eingrenzen?
Also statistisch gesehen kommen die meisten Frauen so mit ungefähr 52 Jahren in die Menopause. Und was bis dahin passiert, weiß man nicht ganz genau. Wie die Susanne schon gesagt hat, der Zyklus wird oft unregelmäßiger. Mhm. Aber man weiß zum Beispiel auch, dass kurz bevor der Eierstock keine Eizellreserven mehr hat, eben alles durcheinander gerät, manchmal auch mehrere Eisprünge hintereinander auftreten können, weil er nochmal versucht, eigene Körper nochmal versucht, alles zu geben sozusagen. Also man kann einer Frau jetzt nicht sagen, ab dem Zeitpunkt können sie nicht mehr schwanger werden, sie brauchen nicht mehr verhüten, weil man es ganz einfach nicht weiß und theoretisch wirklich bis zum Einsetzen der Menopause, und das weiß man ja eben nicht, wann der letzten Blutung wirklich keine weitere Blutung mehr folgt, eine Schwangerschaft theoretisch möglich ist.
Okay. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich in unserer Gesellschaft der Kinderwunsch immer weiter nach hinten verschiebt, und es kann auch einmal sein, dass eine Frau einen Kinderwunsch hat und aber schon Richtung Prämenopause geht und das gar nicht weiß und es dann schwierig sein kann, schwanger zu werden.
Mhm. Da habe ich vorhin auch noch eine Frage bekommen. Ich meine, jetzt tun wir gerade switchen, aber das macht nichts, weil es gerade dazu passt, dass das Thema Kinderwunsch immer präsenter wird und dann das polyzystische Ovar-Syndrom, dass da gefühlsmäßig war die Frage so, dass das mehr wird. Ob ihr das auch so erlebt und vor allem, was ist dieses polyzystische Ovar-Syndrom?
Also ich glaube, das sind jetzt wieder zwei Fragen in einer. Also natürlich erleben wir, dass das Thema Kinderwunsch immer ein größeres wird, weil einfach in unserem heutigen Lebensplan die Kinderplanung sich immer weiter nach hinten verschiebt, einfach in einen Zeitraum, wo die natürliche Reproduktion einfach schon abnimmt. Also quasi die Phase des Lebens, wo von der Natur aus die Frau am fertilsten ist, ist quasi das Ende der Pubertät eigentlich bis in die späten 20er Jahre, während die Frauen in Österreich beim ersten Kind durchschnittlich immer älter werden. Ich glaube, das liegt jetzt ungefähr so bei 33 Jahren circa. Also natürlich wird das Thema Kinderwunsch gesellschaftlich bedingt immer häufiger. Und auch hier, glaube ich, ist die Barriere, dass man darüber spricht, die nimmt ab. Und es gibt heutzutage auch viel mehr Möglichkeiten zur assistierten Reproduktion. Das heißt also zur Unterstützung beim Kinderwunsch. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ein möglicher Grund für einen unerfüllten Kinderwunsch kann das PCO-Syndrom sein. Das heißt polyzystisches Ovar-Syndrom. Und da gibt es verschiedene Merkmale, von denen mindestens zwei erfüllt sein müssen. Und diese Merkmale sind eben die Oligo- oder Anovulation. Das heißt, dass eine Frau keinen Eisprung hat oder nur ganz selten einen Eisprung hat. Das zweite Merkmal wäre quasi eine Vermännlichung, also eine Hyperandrogynämie. Das kann jetzt entweder sein symptomatisch das Zeichen einer Virilisierung, wie zum Beispiel ein Haarwuchs an bei Frauen eher unüblichen Stellen. Das kann aber auch sein, Frauen haben ja physiologischerweise sehr niedrige Spiegel des Testosteron, eigentlich also des männlichen Hormons, aber das kann eben beim PCO erhöht sein. Und das dritte Kriterium sind eben diese polyzystischen Ovarien, wie der Name des PCOs schon sagt. Das heißt, man sieht im Ultraschall ganz viele kleine Eibläschen, die quasi alle drum wettstreiten, welches vorbereitet wird für den Eisprung. Und die sind alle so in einem Freezing-Stadium, sodass dann am Ende sich kein Follikel durchsetzen kann und es dann gar nicht zum Eisprung kommt. Und natürlich, wenn kein Eisprung stattfindet, dann kann das der Grund dafür sein, nicht schwanger zu werden.
Vielleicht, wenn wir vorher schon über Kinderwunsch generell gesprochen haben, uns ist wichtig da auch zu sagen, dass es vom Alter her immer einen Unterschied macht, wann man da Abklärung machen sollte, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Wir wissen, dass Frauen über 35 die Wahrscheinlichkeit, dass das da alles unproblematisch klappt, einfach sinkt. Und darum empfiehlt man Frauen unter 35 bei unerfülltem Kinderwunsch nach 6 Monaten sich mit einem Spezialisten in Verbindung, unter 35 nach einem Jahr, Entschuldigung, und über 35 bereits nach 6 Monaten sich mit einem Spezialisten in Verbindung zu setzen, wenn da der Kinderwunsch unerfüllt bleiben sollte.
Weil die Zeit schnell läuft.
Vielleicht Alltag, entgegen dem, was wir vorher jetzt gesprochen haben, wie lang kann ein Eisprung stattfinden, aber über 40 ist dann die Wahrscheinlichkeit doch einfach deutlich geringer, als dass auch wenn es einmal zu einer Befruchtung kommt, die Schwangerschaft gut ausgeht.
Und was mir noch wichtig ist zu sagen, wir sprechen ja auch über Vorsorgemedizin, über Vorsorge, über Frauengesundheit ganz allgemein. Und auch die Frau Professor Pfaller-Eiweger war schon bei uns, die quasi sich besonders um die Vorsorge der Frauen annimmt. Und beim PCO-Syndrom ist es eben auch so, dass diese Frauen ein deutlich erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen haben, für Diabetes haben. Das PCO-Syndrom geht auch mit einer verminderten Insulinresistenz hervor und dass Frauen mit einem PCO-Syndrom regelmäßige Kontrollen ihres Blutfettes, ihrer Blutzuckerwerte machen sollen. Und diese Frauen haben auch, weiß man, ein erhöhtes Risiko für Gebärmutterkrebs und auch für depressive Erkrankungen. Und das ist die Erkrankung an sich. Es kann ein Problem sein, der unerfüllte Kinderwunsch, wobei Frauen mit PCO sehr oft und sehr gut schwanger werden können. Aber es ist quasi auch wieder dieses Window of Opportunity, von dem wir jetzt schon so oft gehört haben. Man weiß eben auch, dass Frauen mit PCO Risiken für andere Erkrankungen haben. Und das kann man auch als Chance sehen.
Susanne, ich habe dich zuerst nach dem Alter gefragt. Beim PCO-Syndrom würde ich dich gerne fragen, ab wann kommt die Gynäkologin drauf? Also ich nehme an, du hast gesagt Ultraschall, du hast gesagt Blutabnahme, weil man erhöhten Testosteronspiegel. Ist das eine Standarduntersuchung bei der Gynäkologin und kann ich das schon im jugendlichen Alter entwickeln oder entwickelt sich das erst später?
Naja, also ein Ultraschall ist in der Regel eine Standarduntersuchung. Mhm. Also die Follikel, die Eibläschen an den Eierstöcken, die sieht der Gynäkologe bei den Routineuntersuchungen. Und das, was die Frauen stört, also dieser Haarwuchs, dieser Bartwuchs oder was auch zum PCO gehören kann, ist, dass hier Frauen oft übergewichtig sind. Also das sind dann die Frauen, die sagen, ich tue mir so schwer abzunehmen oder ich achte so sehr auf meine Ernährung und trotzdem fällt es mir so schwer abzunehmen. Das sind eigentlich Dinge, wo man keine Blutuntersuchung braucht, sondern das sind Dinge, die auffallen bei der Routinekontrolle.
Und kann schon im jugendlichen Alter quasi auftreten.
Da muss man ein bisschen aufpassen, dass bei jungen Mädchen kann es manchmal im Ultraschall oder in der Bildgebung so ausschauen. Und deswegen sind ja auch diese, brauchen wir mindestens zwei Kriterien. Mhm. Man nennt die Rotterdam-Kriterien, die notwendig sind, um die Diagnose eines PCOS zu stellen. Das heißt, alleine der Ultraschallbefund, der reicht auf jeden Fall nicht aus. Mhm.
Es wurde jetzt gerade was ganz Wichtiges genannt, nämlich Vorsorge und überhaupt Besuch beim Gynäkologen. Das haben wir, glaube ich, gar nicht genannt. Ab wann sollten die Mädchen zur Gynäkologin gehen mit der ersten Regelblutung? Und dann noch, wie oft sollte man generell gehen? Weil das ist vielleicht auch...
Du stellst hartnäckig zwei Fragen.
Ja, ich weiß gar nicht, warum. Ist eigentlich gar nicht meine Art.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nein, meine Frage, wann wäre der erste Besuch notwendig und wie oft sollte man prinzipiell zum Gynäkologen gehen?
Gute Frage.
Also zum Thema, ab wann der erste Besuch notwendig ist, also sobald die Frau einen Bedarf hat, zum Beispiel über Verhütung zu sprechen, dann wird sie von sich aus ja den Gynäkologen kontaktieren. Was uns in dem Zusammenhang auch ganz besonders wichtig ist, ist die HPV-Impfung zu erwähnen. Wir wissen, dass wir durch die HPV-Impfung wirklich eine sehr gute Prävention für viele HPV-basierte Erkrankungen von Zervixkarzinom über das Vulvakarzinom, über Larynx- und Pharynxkarzinom, Analkarzinom und so weiter betreiben können und hier wirklich die Vorsorge schon bei den jungen Mädchen stattfinden sollte, im Idealfall ja schon durch einen Impfplan, sollten die ja schon geimpft sein, aber da besteht nochmal die Möglichkeit, beim Erstkontakt beim Frauenarzt das auch noch einmal anzusprechen und die HPV-Impfung nachzuholen. Ansonsten, wenn alles unauffällig ist, also die junge Frau keine Probleme mit der Blutung hat und dann zum ersten Papabstrich, glaube ich, wird empfohlen, mit 20 Jahren zu gehen. Und ab dann sollte man jährlich zur Krebsvorsorgeuntersuchung gehen. Also in Österreich wird immer noch jährlich der Papabstrich empfohlen. Und auch zur gynäkologischen Untersuchung gehört ja immer auch die Spiegeleinstellung, die Tastuntersuchung und der Ultraschall mit dazu. Das sollte jährlich beim Gynäkologen stattfinden. Und über 30 Jahren wird dann empfohlen, einen HPV-Test der Frau zusätzlich anzubieten.
Ganz wichtig, glaube ich, ist auch zu sagen, wir erleben das immer wieder bei uns in der Ambulanz, dass betagte Frauen nach Jahrzehnten wieder mal zum Frauenarzt gehen. Also offensichtlich bei den älteren Frauen herrscht manchmal die Meinung, nach der letzten Blutung oder nach der letzten Geburt oder wenn die Gebärmutter vielleicht schon entfernt wurde, brauchen sie eh nie wieder zum Frauenarzt gehen. Und das ist auch ein bisschen ein Appell, dass man quasi lebenslang die regelmäßigen Frauenarztkontrollen durchführen lassen sollte.
Ja, super Punkt, danke. Ich glaube, Burschen sollten auch HPV-Impfen gehen, oder?
Ja, im Kinderimpfprogramm ist das auch so vorgesehen und da sind wir in Österreich eh vorbildlich. Das ist nicht in allen europäischen Ländern so, dass die Mädels und die Burschen geimpft werden, aber bei uns ist das Angebot zum Glück da und sollte möglichst genutzt werden.
Das sollte unbedingt genutzt werden. Meine Töchter sind sehr dahinter und es ist im Impfprogramm, es ist kostenlos, ja, aber eben, nicht umsonst. Ja, das muss man
aber
sagen.
Wir sind immer wieder verwundert, muss man ehrlich sagen, wie viele Frauen dann zum Beispiel in unsere Dysplasie-Sprechstunde kommen, junge Frauen, die nie etwas von einer HPV-Impfung gehört haben. Also da wollen wir wirklich ein bisschen Werbung auch
großer
dafür machen.
Großer Appell.
Ja. Die Zeit ist schon wieder im Flug vergangen.
Die Zeit ist im Flug vergangen. Und bevor du zusammenfasst, gibt's noch offene Punkte, Verena, Susanne, die ihr gerne unbedingt noch für unsere Zuhörerinnen ansprechen möchtet?
Ich glaube, wir haben das eh schon angesprochen. Der Zyklus der Frau ist etwas Physiologisches und sollte nicht unbedingt pathologisiert werden. Es ist etwas ganz Normales und Natürliches. Und Vorsorge ist in jeder Lebensphase wichtig. Und die Gynäkologen und Gynäkologinnen haben in der Vorsorgemedizin wahrscheinlich eine Aufgabe, die weit über unser Fachgebiet hinausgeht. Einfach, das ist ja das Tolle, dass die meisten Frauen wirklich regelmäßig zum Frauenarzt gehen, während die Männer ja eigentlich nicht so eine Ansprechperson haben, wo regelmäßige Kontrollen unbedingt durchgeführt werden. Und das ist eigentlich auch etwas sehr Schönes an unserem Fach, dass wir da eine sehr weite Aufgabe in der Vorsorgemedizin auch erfüllen dürfen.
Herzlichen Dank. Wir Männer, wir haben ja mit dem Primarius Fajkovic zum Thema Männergesundheit einen Podcast aufgenommen und ja, es gibt auch für uns viel zu tun. Ja.
Bin ich jetzt da mit dem Resümee?
Ja, ja.
Ich habe irrsinnig viel gelernt. Ich glaube, du auch. Ja. Ich habe dich immer wieder nicken und schreiben gesehen.
Ich kann es nicht wiederholen, es ist so viel.
Eben von allein, wie der Zyklus funktioniert, was es für Phasen gibt, die Wirkung von Östrogen, Gestagen haben wir besprochen, Periode, dass man auch andere Mittel, also Schmerzmittel nehmen kann, aber auch das Magnesium hilft, dass es Akupunktur gibt. Wir haben die Venopause kurz besprochen. Also wir hatten heute alles dabei. Würde ich sagen.
Wir hatten alles dabei und wir hatten wie immer dabei die Ernährung, die Bewegung, die Stressreduktion, den Schlaf. Ja. Also alles ganz wichtige Dinge, die uns helfen, alt zu werden und gesund alt zu werden. Danke, dass ihr da wart. Es war fein. Danke, Kerstin, dass du Zeit gehabt hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie uns. Auf Wiederhören.
Danke.